Friede, Freude, Fußballsommer. Wir melden uns heute mit einer Spezialfolge bei euch. Heute geht es um das Runde, das Eckige und die ganz großen Verbote. Das Spiel geht 90 Minuten, diese Episode aber nicht ganz so lang. Und danach ab in die Eistonne. Also, packt die Vuvuzelas mal schön wieder ein und viel Spaß mit der Folge.
Two women on a noble quest to find where men get the audacity.
Ihr hört Copycats, Männer, die von Frauen klauen. Den Podcast mit Britt
und Julia.
Hallo Julia!
Hello!
Du, der Sommer steht ja vor der Tür, ne? Das heißt Hitze, Eis essen, Urlaub und für viele Leute heißt das ja auch mindestens alle 2 Jahre Fußballsommer. EM, WM, da sind ja viele Ereignisse. Bist du auch Fußballfan und holt dich das ab im Sommer?
Das kann mich schon abholen. Also ich habe jetzt nichts gegen so ein nettes draußen beisammen sitzen und Fußball gucken oder so, aber ich würde mich auf keinen Fall als Fußballfan bezeichnen. Und ich finde, also manchmal reißt einen das schon mit, aber irgendwie man, bestimmte Sachen kann man auch nicht ignorieren, finde ich. Und oft kippt dann irgendwie die Atmosphäre und so und das ist irgendwie ein bisschen unangenehme Leute oder zu viel Alkoholkonsum. Mhm. Deswegen, also so, ich finde das aber so, zum Beispiel, keine Ahnung, gemeinsam irgendwie auf der Terrasse sitzen und Fußball gucken oder sowas finde ich sehr nett.
Also zu so Groß-Events quasi. Wenn jetzt WM, EM
ja,
ist sowas.
Ja, genau, das reicht. Und wie ist das bei dir?
Nicht. Also, nein. Nee, ich finde Fußball ehrlich gesagt blöd.
Ja, toll, dann haben wir...
Ja, cool, dass wir die Folge heute machen. Ja. Nein, ich weiß nicht, irgendwie... Ach ja, ich mag halt Fußballfans nicht so gerne, weil viele unschöne Erfahrungen in öffentlichen Verkehrsmitteln mit besoffenen Gruppen von Männern gehabt. Ich finde es auch nicht so spannend. Ich habe früher öfter mal mitgeguckt, wenn ich dann mit eingeladen wurde, bei Freunden von meinem Freund. Aber das waren teilweise auch dann so Settings, da durfte man nicht reden, zum Beispiel beim Gucken oder so. Aber deswegen irgendwie, dann habe ich mir irgendwann gedacht, wieso tust du dir das 90 Minuten an? Weil man unterhält sich ja währenddessen dann auch nur über das Spiel und nicht über andere Sachen. Mhm. Und ich habe halt keine Ahnung und das interessiert mich auch nicht. Deswegen habe ich jetzt final vor 1-2 Jahren beschlossen, ich komme einfach nicht mehr mit Fußball gucken.
Okay, ja gut, that being said, lange keine Spezialfolge mehr gehabt. Ich glaube, das letzte Mal hatten wir eine Weihnachtsfolge oder eine winterliche Folge. Und jetzt ist es schon 1,5 Jahr her und wir haben uns gedacht, was passt wie die Faust aufs Auge zum Frühsommer? Fußball. Es ist jetzt auch DFB-Pokalfinale zum Beispiel am Samstag. Kleine Info am Rande, aber wenn diese Folge rauskommt, ist das sowieso schon passé und uninteressant.
Stimmt, ich habe gesehen, dass so richtig viele, spielt Arminia Bielefeld da?
Ja,
und ich habe richtig viele Plakate in Berlin gesehen, die so, die immer die Sieger oder so, also einfach die quasi den Sieg schon vorab feiern.
Es ist halt nicht krass. Es ist halt total das Ding irgendwie. Also wir werden es auch gucken, Arminia Bielefeld spielt gegen Stuttgart und das ist halt für Bielefeld so voll das Jahrhundertereignis, sage ich jetzt mal. Also das wäre halt voll krass, wenn die gewinnen. Deswegen, ja, gucken wir das, weil bestimmte Personen aus meinem Bekanntenkreis aus Bielefeld kommen. Deswegen.
Ah, okay.
Genau, also ich glaube, das wird schon ganz nett. Und heute sprechen wir eben auch über Fußball und über die dunkle Seite des Fußballs oder vielleicht die Seite, von der ihr noch nicht so viel gehört habt. Also selbst wenn ihr große Fußballfans seid, bleibt unbedingt dran, denn ihr werdet heute bestimmt Sachen erfahren, von denen ihr noch nicht wusstet.
Was zu erwarten war bei den Inhalten unseres Podcasts. Und ich habe ja schon gesagt, ich bin nicht so der Fußballfan. Und um euch jetzt so in mein Verhältnis zu Fußball auch zu bringen, möchte ich gerne mit ein paar Zitaten anfangen, meine Geschichte. Denn ich spreche heute über das deutsche Frauenfußballverbot, das von 1955 bis 1970 in Deutschland bestand.
Was ja auch krass ist, weil ich glaube, also ehrlich gesagt, wusste ich vorher nicht unbedingt, dass es ein Frauenfußballverbot überhaupt gegeben hat.
Das wusste ich auch nicht. Und dann, das beantwortet auch die Frage, wenn Leute heute sagen, Frauen spielen so viel schlechter als Männer, warum, keine Ahnung, sind die nicht so schnell? Ja, weil die es zum einen noch gar nicht so lange dürfen in Deutschland und dadurch sich auch gar nicht so Förderstrukturen schon für Jugendliche und sowas entwickeln konnten, wie es halt seit 100 Jahren für Männerfußball gibt. Mhm. Also das ist schon mal der erste Punkt. Genau, nachdem dieses Fußballverbot, über das ich gleich spreche, nämlich aufgehoben wurde, war das natürlich großes Thema auch in der Sportschau und so, dass Frauen jetzt öffentlich Fußball spielen und offizielle Ligaspiele veranstalten. Und natürlich hat die Sportschau keine Kommentatorinnen dann für die Frauenfußballspiele sich gesucht, sondern das wurde von den Männern kommentiert, die auch die Männerspiele kommentiert haben. Mhm. Dementsprechend fallen auch die Kommentare zu den ersten übertragenen Spielen aus. Und da möchte ich jetzt eine kleine Auswahl vorlesen. Nehmt euch vielleicht so ein Beißholz oder so, weil es ist wirklich zum Verzweifeln. Es ist okay, wenn man auch mal lacht, weil es sind auch wirklich ein paar Knüller dabei, aber eigentlich ist es fies. Mhm. Also, pass auf, meine Top-Auswahl. Da hat Mutter eine wunderbare Flanke nach halb links gegeben.
Mutter.
Schon mal geil. Oder Decken, Decken, nicht Tischdecken. Richtig, Mann decken, so ist's recht.
Oh Gott. Auch schön. Es ist sehr schmerzhaft, ja.
Ein bestrickendes Spiel, eine gelungene Umstellung von Haushaltsführung auf Ballführung. Und geradezu aus der Luft gehäkelt den Ball.
Aber auch sehr kreativ, muss man sagen. Ne?
Oder auch, Junge, Junge, ja, die brauchen sich gar nicht aufregen, die Zuschauer. Die Frauen waschen doch ihre Trikots selber. Wenn die Männer in den Schlamm fallen würden, das wäre schlimm, weil dann müssen die Frauen zu Hause waschen.
Okay, okay. Sehr kompliziert gedacht.
Ja.
Aber okay, ja, ja, ja.
Genau, also das waren so ein paar Highlights. Genau, also entweder wurden die Spielerinnen als Mädels oder Mutti bezeichnet. Es wurde viel von wegen wieder ab nach Hause in die Küche, da läuft sich's besser und so gewitzelt. Also ja, viel kreativer sind eigentlich so misogyne Sprüche jetzt in den letzten 40, 45 Jahren auch nicht geworden, muss man ganz ehrlich sagen.
Ja, oh, okay.
Also das ist nicht die Ausgangssituation, sondern die Endsituation. Ja. Aber was war vorher passiert?
Genau, wie ist es überhaupt zu diesem Verbot gekommen?
Tatsächlich, also Fußball war lange ein Spiel, das Männer und Frauen zusammengespielt haben. Das gibt es ja schon seit dem Mittelalter. Das war einfach eine Freizeitbeschäftigung. Und das begann sich dann so im 20. Jahrhundert immer stärker auch in Vereinsstrukturen zu organisieren. Aber im gleichen Zuge wurden dann auch Frauen, die Fußball spielten, immer mehr kritisiert. Schon in den 20er Jahren wurde in Deutschland von vielen Frauen Fußball gespielt.
Vor allem, was heißt schon?
Das ist ja, eigentlich schon, wenn es das seit dem Mittelalter gibt, ist es spät. Aber da war es halt ein Vereinssport, der auch für Frauen offen war. Aber schon zu dieser Zeit beklagten ja Vorstände von Sportvereinen zum Beispiel, dass es eine Vermännlichung der Frauen droht oder dass die Spielerinnen ihre mütterlichen Pflichten dann zu spät aufnehmen, weil sie zu viel mit Fußballspielen beschäftigt sind und gar keine Zeit haben, Kinder zu kriegen. Also Frauen wurden schon immer dafür kritisiert, dass sie was anderes, dass sie ihre Freizeit einfach genutzt haben. Mhm. Was eine Frechheit. Und 1930 entstand in Frankfurt der erste offizielle Damenfußballclub, gegründet von Lotte Specht, die aber dann eben nur gegen Männermannschaften angetreten sind, weil es noch keine Frauenliga oder sowas gab. Und also Fußball wurde immer populärer. Ab 1930 wurden Fußball-Weltmeisterschaften, Männer-Fußball-Weltmeisterschaften ausgetragen und 1954 gewann Deutschland erstmalig eine WM. Das wissen wir alle dank der Sportfreunde Steller auswendig, wann Deutschland die Fußball-WM gewonnen hat. Aber dadurch bekam der Sport super viel Aufmerksamkeit, wurde immer populärer, immer mehr Leute meldeten sich in Fußballvereinen und eben auch mehr Frauen.
Aber also was mich auch interessiert, wir haben ja letztens zusammen diesen Film geguckt, über Baseball oder über Frauen, die Baseball gespielt haben. Mhm. Ich habe gerade kurz vergessen, wie er heißt.
Er heißt auf Englisch A League of Their Own.
Ah ja, genau. Eine Liga für sich, glaube ich, mit Tom Hanks.
Und Madonna.
Und Madonna, unter anderem. Und da war das ja so, dass weil die Männer alle in den Krieg gezogen sind, dann, also die amerikanischen Männer, so eine große Flaute herrschte, dass das sozusagen ein Grund war, Frauen Baseball mehr zu fördern oder dass die Leute irgendwie daran interessierter waren, weil sie gesagt haben, Hauptsache irgendjemand spielt, dann ist es vielleicht auch gar nicht mehr so wichtig. Und als es dann eben der Krieg vorbei war und die Männer zurückgekommen sind, dann ist das sozusagen wieder ein bisschen abgeflaut. Also gab es so eine Bewegung dann auch in Deutschland, oder war das einfach zu akut, so dieses Kriegsgeschehen, dass man gesagt hat, ja, jetzt wird hier überhaupt kein Fußball gespielt?
In Deutschland ist es noch mal ein bisschen andere Situation als in den USA oder auch in England zum Beispiel, weil in der Zeit des Nationalsozialismus die NSDAP quasi das komplette Sportgeschehen in Deutschland unter behördliche Aufsicht sozusagen gestellt hat. Also es gab schon einen deutschen Fußballbund, der aber, ich glaube, 1930 überging in das Amt für Fußball oder so hieß das. Mhm. Also es gab eine offizielle Behörde für Fußball, damit das eben auch propagandistisch genutzt werden kann. Also da waren wahrscheinlich Frauen, also
sowieso hatten da eh keinen Platz.
Genau, also das passte da überhaupt nicht in das Bild, sondern Frauen mussten ordentlich Kinder bekommen. So, deswegen gab es diese Bewegung hier nicht. Aber tatsächlich gab es ab 1921 in Großbritannien ein Frauenfußballverbot aus genau diesem Grund. Also im Ersten Weltkrieg, die Männer wurden zum Krieg eingezogen, die Frauen übernahmen viele Jobs der Männer, arbeiteten gerade auch in Rüstungsfabriken und in der Industrie. Und da war es tatsächlich auch so in England, dass Fußballspiel oder Sport als Freizeitbetätigung total gefördert wurde von diesen Unternehmen, weil die Arbeitsbedingungen halt einfach schlimm waren in diesen Fabriken. Es war dunkel und dreckig und man konnte schnell erkranken. Und die sollten halt, damit die Arbeiterinnen gesund bleiben, haben die halt angeregt, Sport zu machen. Mhm. Und deswegen haben super viele Rüstungsbetriebe Frauenfußballvereine zum Beispiel gegründet. Und zu Zeitpunkt des Verbotes 1921 gab es über 150 Frauenfußballmannschaften in Großbritannien, die Spiele vor bis zu 45.000 Menschen ausgetragen haben. Also die haben ein ganzes Stadion voll gemacht. Und dann war halt der Erste Weltkrieg vorbei, die Männer kamen zurück aus dem Krieg und dann hat man sich halt beschwert, dass die Frauen jetzt Fußball spielen, nicht zu Hause sind. Genau, die Jobs sind weggefallen in der Rüstungsindustrie und Frauen wurden halt wieder nach Hause gedrängt sozusagen ins in den Haushalt und offiziell wurde dann eben auch Frauenfußball verboten. Mhm.
Okay.
Also da war Großbritannien so ein bisschen Vorreiter, in Deutschland war die Situation etwas anders. Der DFB, also der Deutsche Fußballbund, gründete sich 1950 neu, da er eben 1930 verstaatlicht wurde sozusagen. Und genau, 5 Jahre später, nachdem eben die Fußball-WM der Männer gewonnen wurde, haben sie sich dann überlegt, Frauen sollten nicht Fußball spielen. Und zwar gab es eine Funktionärssitzung im Juni 1955, bei der ein Beschluss gefasst wurde. Darin heißt es, der Beschluss ist, unseren Vereinen nicht zu gestatten, Damenfußballabteilungen zu gründen oder Damenfußballabteilungen bei sich aufzunehmen, unseren Verein zu verbieten, soweit sie im Besitz eigener Plätze sind, diese für Damenfußballspiele zur Verfügung zu stellen und unseren Schieds- und Linienrichtern zu untersagen, Damenfußballspiele zu leiten. Das heißt, es wurde nicht nur verboten, Frauenmannschaften zu gründen, sondern explizit, Frauen durften quasi nicht mal hobbymäßig irgendwo bei auf einem Vereinsplatz spielen. Ein Schiedsrichter, der das gepfiffen hat, hat auch Ärger bekommen oder dem wurde mit dem Ausschluss aus dem Verband sozusagen gedroht. Damit hätte er halt keine Spiele mehr pfeifen können. Also es war wirklich umfassend und die Begründung war dafür, im Kampf um den Ball schwindet die weibliche Anmut, Körper und Seele erleiden unweigerlich Schaden und das zur Schaustellen des Körpers verletzt Sinnlichkeit und Sittlichkeit und Anstand.
Ich glaube tatsächlich, wo du gerade Schiedsrichter sagst, ich glaube so in dem Metier ist es sogar noch krasser. Also dass es wirklich Schiedsrichterinnen gibt und man auch sieht, ist so super selten. Und da gibt es ja auch immer noch regelmäßig Strafen und Platzverweise. Und ich glaube, es gab jetzt gerade für einen Verein so eine 20.000 Euro Strafe, weil das Publikum oder die Fans die Schiedsrichterinnen irgendwie sexistisch beleidigt haben. Und ich glaube, das ist sogar noch krasser, also weil ich jetzt gerade überlegt habe, ja okay, dann war es vermutlich auch verboten, eben zum Beispiel ein Spiel zu pfeifen oder irgendwie sowas für Frauen. Aber ich glaube, dass da Schiedsrichterinnen wirklich auch was zu sagen hatten oder man die nicht für total inkompetent gehalten hat. Das ist sogar noch viel, viel, viel später als in den 70er Jahren dann erst gekommen. Also ich glaube, das ist immer noch ein total hartes, männlich dominiertes Pflaster.
Also Fußball sowieso, auch wenn man sich so Bezahlung und sowas anschaut, das ist ja jetzt erst in den letzten Jahren passiert, dass die Frauenfußballnationalmannschaft zum Beispiel angemessene Gehälter bekommt. Also das Durchschnittsgehalt einer Fußballspielerin oder einer Fußballnationalspielerin aktuell in Deutschland ist, glaube ich, bei 45.000 Euro. Das gesamtdeutsche Durchschnittsgehalt bei normal arbeitenden Menschen ist bei 55.000 Euro. Also die verdienen unter dem deutschen Durchschnitt. Bei den Männern, männlichen Fußballspielern, ist halt bei 10 Millionen.
Also das ist ja in so vielen Sportarten so, also leider nicht nur im Fußball. Und das ist natürlich auch einer der zahlreichen Gründe dafür, dass so eine Professionalisierung vielleicht auch eher ausbleibt. Klar, wenn du total viel Geld verdienst, dann kannst du dein gesamtes Leben dem Sport widmen, wenn du noch einen Nebenjob machen musst, weil das alles nicht finanziert wird, du irgendwie deine Trikots selber waschen. Das ist ja eigentlich kein Witz, sondern also du musstest ja teilweise wirklich deine eigenen Trikots kaufen, waschen, mit nach Hause nehmen, die eigene Anreise zahlen und so. Wenn das alles nicht unterstützt wird, dann ist es ja viel schwerer, sich da hundertprozentig drauf zu fokussieren. Und das ist ja nur einer von so vielen Gründen, weshalb man sagen kann, ja, kein Wunder, dass es irgendwie da so einen Qualitätsunterschied gibt.
Und was wir auch schon oft besprochen haben, dass bis in die 70er Frauen eine Genehmigung vom Ehemann brauchten, um einen Job anzunehmen in Deutschland. Also auch da Fußballspielen ohne Genehmigung des Mannes wäre wahrscheinlich eh nicht gegangen.
Ja.
Genau, also der DFB beschließt 1955 in seiner Funktionärssitzung eben, Frauen haben nichts mehr zu suchen auf unseren Plätzen. Einstimmig wurde das auch beschlossen, also da hat niemand irgendwas dagegen gesagt. Und ein ehemaliger DFB-Funktionär hat auch noch mal das zusammengefasst später, wie die Einstellung zum Beispiel in den 90ern noch des DFB gegenüber Frauenfußball war. Der hat nämlich gesagt, das war schon eine schwere Sünde, dass die Mädchen da mit einem wackeligen Busen übers Feld liefen und dann auch noch gegen den Ball traten oder sich gegenseitig faulten. Also da merkt man halt das eigentliche Problem. Es geht nicht darum, dass Frauen den Haushalt vernachlässigen oder sonst was, sondern dass Männer ein Problem damit haben, wenn sie Frauen sexualisieren und dem irgendwie ausgesetzt sind und dann aber nicht rumgeilen dürfen in dem Kontext. Mhm. Also das ist einfach so, die Begründung ist komplett für den Arsch. Das regt mich auf. Naja, vielleicht noch kurz für alle, die sich so wie ich nicht viel mit Fußball auskennen, warum konnte der DFB das überhaupt beschließen? Wer ist das, was wollen die, warum können die das?
Ja, das ist auch nochmal, also wie viele Frauen zum Beispiel waren jetzt im Vorstand des DFB? Also vermutlich keine. Das ist ja auch irgendwie keine faire Entscheidung. Ach was, Julia, wenn ausschließlich Männer darüber entscheiden, was Frauen machen dürfen oder nicht. Also das ist finde ich auch nochmal so eine absurde, das muss man sich erstmal vorstellen. Das ist wie wenn 100 Männer sagen, Abtreibung ist jetzt verboten. Ja. Und irgendwie, ja, fragt vielleicht mal eine Betroffene. Aber gut, okay. Ach, ja.
Also der Deutsche Fußballbund, es gibt ihn seit 1950 und ist quasi der Dachverband von 27 regionalen Fußballverbänden in Deutschland, dem wiederum 24.000 Fußballvereine angehören und das Ganze hat 7 Millionen Mitglieder. Das ist weltweit der größte Sportverband. Das wusste ich nicht, das finde ich richtig krass. Das heißt, eigentlich sämtliche Sportvereine, die Fußballmannschaften haben, sind organisiert im DFB. Dazu gehören die Bundesliga, die Regionalligen und auch die Landesverbände. Und ja, also die gesamte Fußballstruktur in Deutschland wird vom DFB organisiert. Das heißt, die konnten dann eben zumindest für einen Großteil der Plätze in Deutschland sagen, so Frauen nicht mehr. Jetzt ist halt die Frage, was haben die Frauen gemacht? Die haben das nämlich nicht einfach so hingenommen, sondern die haben einfach weitergespielt. Es gab Vereine, die wilde Frauenmannschaften gegründet haben, also die sich neu gegründet haben als Frauenverein, zum Beispiel Bad Neuenahr oder Fortuna Dortmund und sich unabhängig organisiert haben vom DFB. Die haben halt ihre eigenen Ligen gegründet oder sich selber Freundschaftsspiele organisiert und dann halt auf eigenen Plätzen gespielt. Eine Spielerin von Fortuna Dortmund sagte zum Beispiel auch, wir hatten einmal ein Spiel auf einem städtischen Platz, aber wir durften nicht in die Umkleidekabine. Da haben wir uns schon im Hotel umgezogen und in die Duschen durften wir auch nicht. Was haben wir gemacht? Sind hinterher in den Bus gestiegen und zum Schwimmbad gefahren. Mhm. Also es wurde ihm wirklich aktiv schwer gemacht, selbst in so einer Hobbyliga irgendwie gegeneinander zu spielen. Mhm. Und einige Vereine waren wohl auch so ein bisschen spitzfindig und haben Frauenmannschaften gegründet, aber die offiziell als Altherrenmannschaften angemeldet. Also der DFB ist ja nicht vorbeigekommen und hat das kontrolliert und haben das dann so ein bisschen unter der Hand gemacht. Aber auch diese Spiele außerhalb der DFB-Ligen waren total gut besucht und es waren auch viele Männer da, die sich die Spiele angeschaut haben, auch Frauen. Und die Spielerinnen selber haben im Nachhinein auch gesagt, sie hätten nicht so lange professionell Fußball gespielt, wenn sie sich da so doll der Lächerlichkeit der Männer hätten preisgeben müssen. Also die wurden da schon anerkannt und wurden dann nicht irgendwie, wurde nicht irgendwie gepfiffen oder verlacht oder irgendwelche Sprüche gedrückt oder so, sondern man hat sich das schon auch gerne angeguckt. Diese Mannschaft Fortuna Dortmund zum Beispiel musste sich 1965 auflösen, weil sie nicht genug Spielerinnen gefunden haben, Nachwuchsspielerinnen, und haben ein Abschiedsspiel veranstaltet. Und da wollten auch Mitglieder des DFB-Vorstandes ins Stadion gelassen werden. Und zwar umsonst, weil sie überall umsonst reinkommen. Und dann haben die Spielerinnen gesagt, ja, bei uns nicht, könnt draußen bleiben. Haben die auch gar nicht reingelassen. Das fand ich sehr schön und konsequent. Was parallel auch passierte, neben diesen wilden Mannschaften, dass einfach ein Kaufmann aus Westdeutschland den Westdeutschen Damenfußballverband schon 1957 gegründet hat. Dann später den Deutschen Damenfußballverband. Also es gab dann einfach private Leute, die ein bisschen Geld hatten, die dann einfach ihre eigene Liga organisiert haben. Geiler Move irgendwie.
Theoretisch ja, aber das ist dann eben nicht, also das ist halt dann nicht anerkannt.
Genau.
Und du kannst da theoretisch machen, was du willst. Aber das wird dir halt nie viel Reichweite oder Ruhm bringen, weil das halt sozusagen, das ist halt irgendwie ein richtig mafiöses System. Und wenn das eben dann nicht unter diesem FIFA-Dach, also FIFA ist auch ein Fußballverband, aber eben ein Weltverband, wenn das da nicht anerkannt wird als offizielles Spiel, dann ist es halt quasi so wie irgendwie, als würde eine Schulmannschaft gegeneinander spielen.
Ja, so eine Hobbymannschaft irgendwie.
Aber wie konnte der dann also das ging dann, obwohl es ein Verbot gab?
Naja, das war dann ja nicht Teil des DFB, er hat einfach seine eigene Liga quasi gemacht.
Okay, also du durftest jetzt schon auf dem Bolzplatz spielen.
Ja, also wenn der Platz nicht einem Verein gehörte, der DFB-Mitglied war, weil das war ja allen untersagt worden.
Ja, okay.
Aber dann hat er sich halt irgendwie ich weiß nicht, ob er sich einen eigenen Acker gesucht hat oder dann halt eigene Plätze gegründet hat oder so. Das waren ja jetzt auch nicht dann irgendwie 40 Mannschaften oder so in dieser Liga, das war ja irgendwie eine kleine Anzahl. Genau, aber mit dieser mit diesem Fußballverband hat er auch 150 inoffizielle Länderspiele zum Beispiel organisiert. Und da sind auch viele ZuschauerInnen hingekommen. Und es gab auch Kritik an diesem Fußballverbot, also zum Beispiel das Fußballmagazin Kicker, das gibt es ja, glaube ich, immer noch. Die haben in der Zeit schon gesagt, also das wirkt überhaupt nicht unästhetisch, was die Frauen da machen auf dem Platz.
Das ist sogar super sexy. Hier sind die 10 heißesten Fußballerinnen.
Also als ob Ästhetik auch eine Frage wäre im Fußball. Keine Ahnung. Also natürlich sagen wir mal, schöne Flanke, aber da geht es ja nicht um Ästhetik, sondern dass der Ball gut geschossen ist. Also ich glaube, damit war dann eher so, wie die Frauen Körper aussehen beim Spielen gemeint.
Toll.
Das ist ja nicht das Thema. Naja, also es gab so ein bisschen eine Gegenbewegung und der Druck wurde auch immer stärker, quasi eine richtige offizielle Liga mit richtig vielen Mannschaften und so zu gründen. Und irgendwann ist der DFB dann eingeknickt. Es gab wieder eine Funktionärssitzung im Oktober 1970 und da beschließt der DFB eben mit 2 Gegenstimmen das Frauenfußballverbot aufzuheben. Weil, was erstmal cool ist. Aber der DFB hat das vor allem gemacht, weil sie die Kontrolle haben wollten über diese Frauenliga, damit die nicht einfach irgendwie ihr eigenes Ding machen. Und sie haben ihnen dann auch ein besonderes Regelwerk aufgedrückt. Also fortan, Frauen durften nur mit einem Jugendball spielen, sie durften keine Stollenschuhe tragen und die Spielzeit war auf 2x30 Minuten begrenzt, bis 1993. Und die durften auch nur bei guten Wetterverhältnissen spielen.
Crazy.
The fuck, warum? Hä? So, die haben vorher...
Pippi, verletz dich nicht mit deinen Stollen.
Ja, wirklich. Stollen, die backen mir nur zu Weihnachten in der Küche. Also, die haben ja schon da 15 Jahre vorher in ihren inoffiziellen Ligen 90 Minuten gespielt, so. Und auch im Match. Es war gar kein Problem.
Ja, klar.
Also, das war einfach nur, um irgendwie Kontrolle zu haben.
Aber das ist ja auch immer das, das Ding in so Wettbewerben, das auch immer gesagt wird, Frauen können nicht so hoch springen zum Beispiel oder so weit oder bla bla bla. Deswegen können die nicht gegen Männer antreten, weil die können das einfach nicht. Das ist für sie physikalisch und physiognomisch nicht möglich. Und wahrscheinlich wurde dann auch gesagt, die können einfach nicht 90 Minuten spielen oder irgendwie sowas.
Genau, es gab tatsächlich auch Gynäkologen, die sich da zu Wort gemeldet haben, dass es irgendwie nicht gut ist für Frauen. Es gab auch einen richtig guten Move, so einen findigen Geschäftsmann, der extra einen verstärkten BH für die Spielerin erfunden und als Patent angemeldet hat. Und dann versucht hat, diesen Brustpanzer quasi
gut, aber
dem DFB
geil.
Und den Spielerinnen aufzudrängen, aber...
Okay, das ist nicht geil. Aber also ich stelle es mir schon angenehm vor, wenn das dann gut geschützt ist.
Naja, die Bild hat dann auch getitelt, Fußball ist gesund, aber steckt Watte in dem BH. Ne, nicht, dass man einen Ball gegen die Brust bekommt, weil das wissen Männer ja auch, wie sich das anfühlt.
Nicht, wenn man dass der zu groß bekommt. Ist, der Busen, der da rumschlackert. Oh Mann, Leute.
Und da gibt es noch mal ein paar schöne Zitate, also von Profifußballspielern, als das Frauenfußballverbot aufgehoben wurde, hat sich zum Beispiel der Bundestrainer, der aktuelle Helmut Schön, der Männerbundestrainer, dazu gemeldet. Er sagt, er findet Frauenfußball nicht gerade ästhetisch und Frauen seien von Natur aus nicht für den Sport geeignet, weil es wurde auch als Kampfsport übrigens immer bezeichnet. Fußball, krasser Kampfsport. Dann Ex-Profi Gerd Müller, der ja irgendwie auch irgendeine WM mal gewonnen hat, glaube ich, sagte, Frauen sollen lieber kochen statt kicken. Und der Hertha-Star Uwe Witt hat gesagt, wenn meine Frau spielt, Scheidung.
Frauen sind auch viel zu emotional.
Ja, das sowieso. Dann rollen die sich immer so lange auf den Boden, wenn die sich aus Versehen wehtun oder jemand sie anrempelt.
Genau, mit verzerrtem Gesicht.
Und dann schreien sie den Schiedsrichter an, weil sie das nicht einsehen, dass sie eine gelbe Karte bekommen haben. So wird es sein.
Oder gehen mit dem Kopf vorwärts so gegen die Brust. Das geht gar nicht.
Nee. Also lieber raus von den Fußballplätzen, die Frauen. Genau, aber dann nimmt das Ganze eigentlich Fahrt auf. Schon im März 71, also ein halbes Jahr nach der Aufhebung des Fußballverbots, gibt es allein in Hamburg 28 Frauenteams, die eine Stadtliga spielen. Also Frauen, es gab genug Frauen, die Lust hatten zu spielen. 73 gab es dann den ersten deutschen Frauen, die erste deutsche Frauenfußballmeisterschaft unter dem Titel Deutschlandpokal. Genau, und ja, es kommen wirklich zahlreiche Leute zu den Spielen. 1981, das fand ich auch ein bisschen seltsam, also da ist das Verbot ja schon 11 Jahre aufgehoben, hat der taiwanische Fußballverband zu einem Länderspielturnier eingeladen.
Also eine Weltmeisterschaft.
Eine Weltmeisterschaft. Ja. Aber Deutschland hatte noch keine Frauennationalmannschaft, deswegen haben sie einfach ihre beste Ligamannschaft quasi geschickt, den SSG 09 Bergisch Gladbach, die auch gewonnen haben. Trotzdem hat der DFB sich geweigert, die Reisekosten zu zahlen und es wurde auch nirgendwo in Deutschland darüber berichtet.
Ja.
Da war das schon 11 Jahre aufgehoben.
Ja.
Wie kann man denn so sein?
Das ist halt diese typische systematische Ausgrenzung oder Vernachlässigung. Ja. Also das ist auch wieder nur ein weiterer Punkt, finde ich, von, ja, wieso habe ich denn noch nie was von Frauenfußball gehört?
Ja, oder so. Wenn die besser wären, dann würde man ja auch was davon hören.
Ja,
ne?
Genau. Aber okay. Dass halt dann auch wirklich systematisch darüber nicht berichtet wurde, dass das in den Medien überhaupt nicht stattgefunden hat, dass die Zeitungen darüber nicht geschrieben haben, obwohl es ja auch teilweise große Erfolge waren, die da erzielt wurden, teilweise auch nicht, aber also das ist natürlich, ist doof.
1989 gab es dann die deutsche Frauennationalmannschaft, die haben zum ersten Mal einen EM-Titel geholt. Weißt du, was sie vom DFB bekommen haben?
Warte, lass mich raten. Shampoo.
Fast. Ein Kaffeeservice. Und das war noch nicht mal ein Special Design, sondern das war schon seit 2 Jahren auf dem Markt. Also es war noch nicht mal jetzt ein cooles mit Fußbällen drauf oder so.
Okay, also dass man direkt nochmal so gesagt bekommt, ja, ist ja schön, dass ihr gewonnen habt, aber jetzt bitte wieder die häuslichen Pflichten.
Ja, nicht vergessen, ne, dass ihr dann, wenn ihr nach Hause kommt und eure Feier ist mit eurer Familie, dass ihr dann den Kaffee serviert.
Ja.
Also ich habe dann überlegt, was ein gutes Äquivalent wäre für eine Männermannschaft, wenn man denen was schenken würde, statt Geld, sehr viel Geld. Axe Body Spray.
Habe ich lustigerweise auch gerade dran gedacht. Es gibt natürlich auch andere
Body Sprays
zum Beispiel. Keine Ahnung.
Hier einfügen, Markennamen hier einfügen. Nivea, Asten Köstritzer.
Curry Ketchup bis zum Umfallen.
Oh, den hätte ich gern.
Ja, das ist ja das Schlimme, dass man es halt irgendwie nicht umdrehen kann. Also ich finde, man kann sich gar nicht so richtig was Gutes überlegen, wo man sagen würde, ja, das wäre jetzt voll das Männerklischee, weil das so spezifisch, finde ich, ist. Auf so eine stereotype Wahrnehmung von Frauen, dass das irgendwie, finde ich, man kann es nicht so richtig umdrehen. Voll.
Also so vielleicht zum Kaffeeservice, der Vergleich wäre dann vielleicht so eine Krawatte oder eine Krawattennadel oder so. Aber selbst das ist halt fancier als ein Kaffeeservice, auf dem du dann deinem Besuch irgendwie den Bienenstich servierst.
Mm. Oh, ich habe voll Bock auf Bienenstich. Das
ist geil, ne?
Ja.
Oh. naja, also 1990 hat sich dann endlich auch oder wurde offiziell die Deutsche Frauenfußballliga gegründet vom DFB, die bis heute besteht. Ja, und das war der kleine Ritt durch die deutsche Frauenfußballgeschichte. Also wir haben hier einen systematischen Klau mal wieder. Der DFB, der grundsätzlich die Freiheit von Frauen ehrlich gesagt klaut, wenn er sagt, die dürfen hier keine Plätze bei uns, bei unseren 24.000 Vereinen betreten.
Ja, aber also eben wie gesagt auch nicht nur der DFB, sondern auch die Presse, vielleicht könnte man sagen, oder die Sponsoren, die da irgendwie sagen, das wollen wir nicht. Oder auch
männliche Spieler, die ja auch das hätten unterstützen können, sagen, weil das hat ja gar nichts mit denen zu tun.
Jeder Einzelne dran schuld.
Jeder Einzelne, genau.
Ist die Copycat.
Und ich möchte meinen Teil unserer Sommerfolge noch abschließen mit einer kleinen Kategorie.
Oh.
Nämlich.
Wir unterbrechen das Programm für eine wichtige Mitteilung. Eine Idee, die hundertprozentig von mir ist.
Und zwar, Julia, eigentlich ist es keine Idee, sondern eine Taktik, die ich persönlich entwickelt habe und die ich jetzt rausgebe an euch, damit ihr sie auch anwenden könnt.
Mhm.
Und zwar, mich nervt es sehr, dass oft von Dingen gesprochen wird und mit einer Selbstverständlichkeit davon ausgegangen wird, dass alle wissen, dass es um Männer geht. Und deswegen,
zum Beispiel
pass auf, das Beispiel, Fußball.
Ja. Das habe ich auch jetzt gedacht, während wir gesprochen haben, so im Sinne von, dass wir immer Frauenfußball sagen, aber nicht Männerfußball oder
ja.
Herrenfußball.
Pass auf, und deswegen, was ich mir angewöhnt habe in den letzten Jahren, weil man mich trotzdem aus Höflichkeit immer noch fragt, ob ich mitkommen will zum Fußball gucken, obwohl ich immer Nein sage, wenn ich gefragt werde, Britt, am Wochenende spielt der BVB, wir gucken, willst du kommen? Dann sage ich, die Männer- oder die Frauenmannschaft?
Ah.
Ich frage immer Männer oder Frauen, wenn jemand mich zu irgendeinem Sportevent einlädt. Als wäre das gerade total unklar. Natürlich wissen alle, dass es um die Männermannschaft geht. Aber einfach, um den Leuten mal kurz zu zeigen, so, dass es halt irgendwie mit so einer Selbstverständlichkeit hingenommen wird, es eigentlich nicht sollte.
Ist das dieser Mikrofeminismus?
Das ist mein Mikrofeminismus. Zurück manspreaden in der U-Bahn und fragen, Männer oder Frauen?
Okay, und blickst du dann in, also wie ist die Reaktion dann?
Also oft ist dann kurz so ein kurzes Stocken und dann denken die sich so, ja, hast du schon recht, also ja, Männer, aber es ist schon so ein, ja gut, könnte man dazu sagen.
Okay, ja, finde ich cool. Finde ich eine sehr gute Taktik und könnte ich mir jetzt auch vorstellen anzuwenden.
Einfach mal der Gesellschaft den Spiegel vorhalten, weißt du, Julia, das ist mein Ding.
Sehr, sehr ehrenhaft von dir.
Also probier's mal aus.
Gut, dann it's my turn. Heute habe ich gedacht, werde ich noch mal ein bisschen spezifischer und spreche über ein ganz bestimmtes Event, nämlich über die Frauenfußball-Weltmeisterschaft 1971 in Mexiko. Das Ganze nennt sich auch Copa 71, aber das werde ich jetzt so nicht mehr sagen, weil es, also Copa 71 quasi, könnte man sagen, wenn man das so deutsch aussprechen möchte. Copa 71, also diese Weltmeisterschaft. Und das war auch so ein Verbandsfußballturnier für Frauennationalmannschaften. Und das wurde organisiert und veranstaltet, nämlich vom Verband des unabhängigen europäischen Frauenfußballs. Kurz FIEFF, also
FIF.
Ja, ich möchte es ab jetzt FIF nennen, aber es ist kurz für Fédération Internationale et Européenne de Football Féminin, so der Form halber. Also, aber ich nenne es FIF, ich finde es übelst so. Der FIF hat das veranstaltet im August und September 1971 und zwar eben in Mexiko. Und interessanterweise, du hast es ja eben auch schon erwähnt, hat das Ganze stattgefunden 20 Jahre vor der ersten offiziellen FIFA-Frauen-WM. Und ja, also eigentlich schon beeindruckend, dass es eben auch, wie du schon gesagt hast, sozusagen privat gesponsert und organisiert wurde. Und das eben nochmal 2 Jahrzehnte gedauert hat, bis wirklich ein offizieller Fußballverband, Weltfußballverband gesagt hat, oh, das war eigentlich eine gute Idee. Denn es war tatsächlich ultra erfolgreich. Es hat bis zu 100.000 ZuschauerInnen in die Stadien dort in Mexiko gebracht.
Und 100.000?
Ja, krass. Und so viel, also ich komme auch später nochmal dazu, aber so viel mehr passen da jetzt auch nicht rein. So, und das hätte theoretisch ein Startschuss sein können für den weltweiten Frauenfußball. Da hätte man schon sagen können, ja, das ist jetzt erfolgreich, das können wir doch eigentlich machen. So. Hat aber keinerlei Unterstützung so richtig. Also währenddessen lief es so ganz gut, aber danach hat halt niemand gesagt, ja, das könnten wir mal weitermachen und weiter fördern und weiter darüber berichten. Und es sollte auch noch weitere 10 Jahre dauern bis zum nächsten großen internationalen Turnier. Du hast es vorhin schon gesagt, das war das, dann das, was in Taiwan stattgefunden hat. Also absurd eigentlich, kaum zu glauben.
Es ist vollkommen Kuckuck, dass quasi erst kurz bevor wir auf die Welt gekommen sind, eine Frauenfußballliga in Deutschland zum Beispiel gegründet wurde. Das finde ich schon wild, das ist ja überhaupt nicht lange her, dass wir geboren wurden. Das ist ja sehr kurz her.
Ja.
Ja. Und aber wie war das denn bei der Copa 71? Wer hat das denn, also wo kamen die Gelder dafür her, das zu veranstalten?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Dazu komme ich später.
Okay, stellen wir sie kurz zurück.
Cliffhanger. Nein, ich wollte nur noch mal sagen, dass es sozusagen, also das hat in Mexiko stattgefunden und in Guadalajara und ist tatsächlich nach der Weltmeisterschaft ein Jahr vorher, 1970 in Italien, das zweite Turnier, das so offiziell quasi als Frauenfußball-Weltmeisterschaft heutzutage bezeichnet wird oder werden kann, sagen wir mal so. War es denn das erste Mal Frauenfußball? Nein, überraschenderweise nicht. Also, es wurden tatsächlich schon sehr viel früher Frauenfußball-Länderspiele auch organisiert, hast du ja auch schon gesagt. Zum Beispiel schon im 19. Jahrhundert, 1881, wurde eins in Schottland ausgetragen und dann gab es später zwischen den britischen und den französischen und den belgischen Mannschaften so in den 20er Jahren auch schon Frauen-Europameisterschaften, zum Beispiel 1957 gab es auch eine. Und in dieser Zeit, das schließt auch nochmal zu dem an, was du gesagt hast, war es eben in vielen Ländern ein absolut männerdominierter Sport und es wurde eben auch in ganz vielen Ländern unterdrückt oder eben auch verboten, wie du gesagt hast, in Deutschland, in Brasilien war es verboten und eben ja in großen Teilen der Welt war das halt einfach nicht part of the game. So, 1971 am Copa 71 nahmen dann 6 Nationalmannschaften Teil aus Lateinamerika und aus Europa, darunter eben der Gastgeber Mexiko oder die Gastgeberinnen. Und die hatten sich automatisch qualifiziert. Dann gab es Teams aus Argentinien, aus England, aus Frankreich, aus Dänemark. Und Dänemark, kleiner Spoiler, wurde auch Turniersieger, also hat diese WM gewonnen. Und zwar 3-0 gegen den Gastgeber Mexiko. Und da waren ganze 110.000 ZuschauerInnen im Stadion. Also ultra viel.
Gibt es in Deutschland ein Fußballstadion, das so viele Leute fasst?
Ich glaube nicht. Ich kenne mich null aus mit Studien, aber also, Stadien. Studien schon, Stadien weniger.
Also ich weiß, dass in Dortmund, was schon zu eins der größten ist, passen, glaube ich, 86.000 oder so rein.
Aber
also,
Olympiastadion oder so ist doch auch wahrscheinlich riesig. Ja.
Taylor Swift hat's bewiesen.
Ja, eben. Ja, stimmt, das könnte man mal googeln. Na gut, vielleicht noch mal ein bisschen was zur Qualifikation, weil ich finde es eigentlich auch sehr spannend, wie das da damals so abgelaufen ist. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass das bei den Herrenmannschaften nicht so gelaufen ist, aber ich finde es wild. Also es gab eben 5 verschiedene Qualifikationsgruppen vorher, 4 in Europa und 1 in Amerika. Italien hat sich gegen England und Österreich qualifiziert für das Hauptturnier. Aber England hat später einen Platz in der Endrunde bekommen, nachdem alle Mannschaften aus der europäischen Gruppe ausgeschieden sind. Also Spanien, die Schweiz und Westdeutschland. Also es war dann halt so, ja okay, die anderen sind halt nicht dabei, deswegen bist du automatisch drin. Und so war es auch. Frankreich hat sich durch einen Sieg über die Niederlande nach dem Rückzug der Tschechoslowakei qualifiziert und Dänemark hat sich automatisch qualifiziert, nachdem sowohl Belgien als auch Schweden sich zurückgezogen haben. Also das ist eben auch nochmal natürlich so eine riesige Hürde gewesen. Die Spielerinnen wurden nicht bezahlt und wahrscheinlich war das für viele Mannschaften auch irgendwie einfach ein großes organisatorisches Ding, dann so nach Mexiko für eine WM zu fahren, wenn du halt null so richtigen Support hast oder also nur die Grundlagen, dass viele auch sagen, nee, das können wir irgendwie, dann ziehen wir uns zurück oder ja, genau, scheiden wir halt freiwillig aus oder so. Dann zum Beispiel Chile und Costa Rica haben gar nicht erst die notwendigen Voraussetzungen erfüllt für die Austragung. Also da könnte es ja zum Beispiel auch sein, dass es nicht genug Spielerinnen gab oder dass es einfach nicht so die richtigen ökonomischen Mittel gab, zu sagen, okay, die können jetzt teilnehmen, die haben irgendwie keine Ahnung. Weiß ich nicht genug Spiele überhaupt getan oder was auch immer. Also total wild. Einige von diesen Qualifikations- und Endrundenspielen wurden sogar offiziell anerkannt. Zum Beispiel der italienische Fußballverband, der hat alle Italienspiele von 1971 als vollwertige Länderspieler anerkannt. Was eine große Ausnahme ist, deswegen betone ich das so. Und auch das Spiel zwischen Frankreich und den Niederlanden im April 71 war das allererste von der FIFA anerkannte Frauenländerspiel. Also die FIFA hat zwar nicht diese WM unterstützt, aber dieses Länderspiel haben sie gesagt, ja, kann man anerkennen. Interessanterweise, ich spreche jetzt immer noch über Frankreich gegen Niederlande, wussten die Spielerinnen beider Mannschaften nicht, um was für ein Spiel es sich handelt. Also die französischen Spielerinnen wussten nicht, dass sie sich für das Turnier jetzt quasi qualifizieren, bis der Trainer es ihnen nach dem Spiel mitgeteilt hat.
What?
Und die niederländische Mannschaft dachte, sie würde ein Freundschaftsspiel gegen Stade Rennes, also die französische Mannschaft, spielen, um sich vorzubereiten quasi auf das offizielle Spiel im Mai. Also die haben halt quasi gespielt, ohne dass ihnen mitgeteilt wurde, dass sie sich gerade für die WM qualifizieren.
Ich habe Fragen, ich weiß nicht, wie sie formulieren soll.
Die niederländische Organisation, die für diese Mannschaft zuständig war, hat daraufhin dann auch Protest eingelegt. Wenig überraschend, aber das blieb erfolglos. Ja, so, jetzt kommen wir zu deiner Eingangsfrage. Wer hat denn jetzt eigentlich dieses Turnier gesponsert und organisiert? Also, die Sponsoren des Turniers war das Spirituosenunternehmen Martini e Rossi.
Ah.
Das ist dieses, was es immer noch gibt. Also quasi das Unternehmen, was hinter dieser Martini-Flasche steht. Die heißen Martini e Rossi. Ja. Und die haben bezahlt die Reise, die Unterkunft und die Trikots der Mannschaften.
Aller
Mannschaften, die sich qualifiziert haben. Genau. Also ich weiß jetzt nicht, ich schätze mal, dass die da jetzt nicht im Adlon gelebt haben, sondern halt in so einer Jugendherberge oder irgendwie sowas. Aber im Prinzip alles komplett von so einem privaten Sponsor übernommen. Normalerweise würde das dann eben dieser Fußballverband, zum Beispiel die FIFA oder sowas, zahlen. Und natürlich gibt es auch so private Sponsoren. Also du hast ja auch ganz häufig, das sieht man ja an den Trikots dann oder an anderen Werbemaßnahmen, dass es da auch natürlich private Sponsoren gibt. Aber nicht, dass das komplette Turnier von denen unterstützt ist. Interessant fand ich, dass es dann doch sehr klar war, dass es sich um eine Frauenweltmeisterschaft handelt, denn die Torpfosten waren mit rosa Streifen bemalt. Das Stadionpersonal hat rosa Kleidung getragen mit der Begründung, dass man so Frauen und Familien besser ansprechen würde.
Ja, klar, man kennt es ja. Also wenn was rosa gestreift ist, dann kann ich mir eine nicht zusammenreißen. Ne?
Da bin ich happy.
Ich trage heute eine lilane Hose und eine rosa-rote Mütze, deswegen trifft das vielleicht ein bisschen zu. Krass, weil ich habe mich gerade auch gefragt mit Martini quasi als Hauptsponsor, ob das für die einfach so war, dass die einen südamerikanischen Markt quasi erobern wollten als europäisches Produkt, das da vielleicht nicht so bekannt war. Aber wenn die Hauptzielgruppe eher Frauen und Familien sind, weiß nicht, ob man unbedingt, ja gut, Gesoffen. Frauen saufen auch, ne? Gesoffen wird immer. Ja. Ja.
Und es war ja auch dann schon auch ein großes männliches Publikum. Also das ist jetzt nicht so, dass das ganze Stadion alle Fans weiblich waren. Wie du ja auch schon gesagt hast, es gab ein großes Interesse. Ich glaube, also ehrlich gesagt, ich als Laie sage jetzt, Spiel ist Spiel. Und es ist, wenn es wirklich dir das Spiel gefällt, dann gefällt es dir halt auch, egal wer da spielt, weil das einfach sozusagen ein spannendes Turnier ist. Und dann ist es egal, ob du da jetzt rosa Figürchen zuguckst oder blauen oder was auch immer. Die Eintrittspreise waren tatsächlich auch relativ im Rahmen. Also die lagen so zwischen 30 und 80 Pesos, also so einem und drei Pfund. Also ja, konnte man sich irgendwie gut auch als Familie vielleicht leisten. Und es gab auch ein Maskottchen. Aber willst du raten, was es war?
Wahrscheinlich irgendein rosa Nilpferd.
Oh nein, aber es wäre süß. Ja. Nein, also es war tatsächlich eine menschliche Figur. Und zwar sogenannte, oh, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Sochil. Es ist nicht so, wie man es schreibt. Also ein junges Mädchen in einem Fußballtrikot mit sehr kurzen Hotpants, aber eindeutig ein Mädchen und zwei Zöpfen, also halt ein kleines Mädchen.
Aber nicht junge Frau, sondern Mädchen wirklich?
Schon, ja.
In, okay.
Ja, genau. Also das war das Maskottchen. Natürlich eine Frau. Wo wir jetzt schon an diesem Punkt sind, dachte ich, komme ich mal zu meiner Kategorie für den heutigen Tag.
Credit? More like shredded. Ideen, die wirklich niemand gebraucht hat.
Was ich heute shredden möchte, sind Fußballpokale. Und zwar begab es sich zu einer Zeit, vor ziemlich genau 2 Jahren, im Juni 23, habe ich eine ganz interessante Interviewanfrage bekommen von der Zeit, von Zeit Online. Ich glaube, das Interview kann man auch immer noch lesen. Und da ging es um eine kunsthistorische Einordnung meinerseits von Fußballpokalen, was super spannend war, weil ich liebe ja sowas. Und da habe ich mich das erste Mal so richtig doll auch mit Pokalen beschäftigt, weil ich sagen muss, das war jetzt, also ich kannte zum Beispiel diesen WM-Pokal, den kennt man irgendwie, das ist oben so ein goldener Ball und dann darunter so leicht gedreht. Das war irgendwie so ein ikonischer Pokal für mich. Und vielleicht kennt man auch noch den DFB-Pokal oder so oder könnte den zuordnen. Aber also es gibt da eben eine große Vielfalt an Pokalen. Und der eigentliche Aufreger war aber für mich, dass ich mich dann auch beschäftigt habe mit den Pokalen für die Frauenfußballspiele, die überraschenderweise anders aussehen. So.
Stimmt auch immer nur halb so groß maximal. Ne?
Das gar nicht mal unbedingt, aber also ich fand das schon sehr bezeichnend, wie anders die aussehen. Also die sind sehr viel graziler, die sind oft so gedreht, die haben eine Taille. Also die sind oft zum Beispiel angelehnt an so eine stereotype weibliche Figur. Die sind oft, die haben oft ein anderes Farbenrepertoire und sind zum Beispiel auch aus anderen Materialien. Da ist dann zum Beispiel mehr Glas. Also die sind sehr viel sanfter und graziler in der Form und in der Herstellung. Und das fand ich irgendwie auch wild, weil dann habe ich mir auch wieder gedacht, warum muss man eigentlich andere Pokale für unterschiedliche Geschlechter machen? Also warum kannst du nicht einfach den WM-Pokal einfach der Person, dem Verein geben, der die WM gewinnt? Ja, und also das ist eigentlich mein Aufreger für diese Woche, zu sagen, warum wird da überhaupt ein Unterschied gemacht und warum wird da so ein Unterschied gemacht? Ich sage nicht, dass die hässlich sind, die Frauenpokale. Ich finde, also generell gibt es wirklich sehr schöne und sehr hässliche Pokale. Aber ich finde es echt komisch, dass man da dann so, das ist ja genau das Gleiche wie mit diesem, die kriegen irgendwie ein Kaffeeservice geschenkt. Mhm. Warum kriegen die jetzt so ein Pokal, der sie irgendwie an ihre sinnliche Seite erinnern soll oder so.
Vor allem die Männer, also die Männerpokale, sowas jetzt wie der WM-Pokal oder wie heißt das Ding? Ja, dieses Goldene, was du gerade beschrieben hast mit dieser Kugel und so ein bisschen wie so eine verdrehte Hand. Oder auch die für die deutsche Meisterschaft, das ist ja so eine Schale mit wie so Edelsteinen eigentlich.
Genau,
das sind ja Sachen, Schalen. Die sind groß, die sehen ultra schwer auch immer aus. Dass wenn die Typen, die stehen ja in der Regel irgendwo auf dem Balkon und recken das hoch, so, oder auf einer Tribüne, sieht auch immer nach einem krassen Kraftakt aus, wenn das Ding da so hoch wird.
Das ist auch
wird.
Super schwer und super
massiv.
Und
dann die Frauen haben dann so irgendwie Glas, das man dann so leicht hochheben kann.
Ja, und also klar, das wird dann da irgendwie eingraviert und ich verstehe schon, dass das dann irgendwie so eine Tradition ist, dass das halt dann, wie auch immer, aber du könntest die ja einfach wenigstens gleich gestalten oder so.
Ja, das verstehe ich auch nicht. Aber ist das gibt es offizielle aktuelle Pokaldesigner, bekannte Designerinnen? Also
Ja, also man kann gut rausfinden, wer das gemacht hat. Manchmal gibt es auch so Kooperationen mit, naja, jetzt nicht bekannten Künstlerinnen und Künstlern oder auch nur Künstlern. Aber man kann das schon gut nachvollziehen und die sagen dann auch immer so, warum haben die das jetzt so entworfen und so. Das ist natürlich absoluter Humbug, weil wie unterschiedlich kann so ein Pokal sein? Aber es gibt ja auch welche mit Henkeln, dann gibt es genau Schalen, es gibt irgendwie so Gefäße, Füllkrüge. Und daran ist das ja auch ursprünglich angelehnt, an diesen Pokal, also den Trinkpokal. Und manche trinken ja dann daraus auch irgendwie eimerweise Bier und so. Also schon eine spannende Geschichte und schon, also cool, aber ich finde es einfach dumm. Warum macht ihr da so einen Unterschied?
Ich habe ein Beispiel, wo kein Unterschied gemacht wird und das ist eins meiner Lieblingspokale. Und zwar beim Radrennen Paris-Roubaix.
Aha.
Da fahren die über eine Strecke, wo die halt ultra viel über so alte Kopfsteinpflasterstraßen fahren, die teilweise riesige Lücken dazwischen haben. Das ist wirklich krasses Rennen und die kriegen halt als Pokal so einen riesigen Pflasterstein einfach. Und dann bist du so 6 Stunden Fahrrad gefahren über Kopfsteinpflaster. Du kannst dir vorstellen, wie die Arme wehtun. Und dann müssen sie auf Podest dann einfach so einen 5 Kilo Pflasterstein so hochstemmen. Ich liebe das. Das kriegen die Frauen auch.
Ja, das finde ich gut.
Wurde auch nicht viel designt, einfach wuhu. Ja, also ja, kann ich verstehen. Es gibt wirklich extrem viele hässliche Pokale, muss man sagen. Ist mir auch schon mal aufgefallen. Ich musste mal für eine Preisverleihung aussuchen, wie der Pokal aussieht. Und da war schwer, da was Schönes zu finden.
Ja.
Okay, ab in Schredder.
Gut. Kommen wir zurück zu unserem Copa 71. Vielleicht nochmal zu den ZuschauerInnenzahlen, damit man sich das ein bisschen besser vorstellen kann. Also ich hatte ja schon gesagt, das WM-Finale hatte ganze 110.000 ZuschauerInnen. Ein Weltrekord für den Frauensport. Und interessanterweise wurde erst wenige Jahre vorher ein Fußballrekord in diesem besagten Stadion, wo das dann stattgefunden hat, aufgestellt, nämlich im Jahr 1968 bei einem Spiel der Männer zwischen Mexiko und Brasilien. Und da kamen 119.000, knapp 120.000 ZuschauerInnen. Also das heißt jetzt auch nicht so viel mehr. Also ja, also 10.000 Leute mehr, aber letztendlich macht das jetzt den Braten auch nicht fett. Ist jetzt nicht so, als wäre das,
oder? 100.000 oder einfach ultra viele Leute.
Ja,
ich weiß nicht, so viel sind doch beim Hurricane Festival oder so.
Ja, ja.
Das ist mega viel.
Dann natürlich, eine gute WM kommt nicht aus ohne Skandale. Und auch hier gab es einen Skandal, einen handfesten Skandal. Ich hatte ja schon über die Bezahlung gesprochen, die nicht existent war. Die Gastgeberin, also die Mexiko, hatte sich ja für das Finale qualifiziert, weil sie im Halbfinale Italien besiegt hatten. Und dann sollte das Finale stattfinden gegen Dänemark. Und 2 Tage vor diesem Finale berichtete die mexikanische Presse wutschnaubend, dass die mexikanischen Spielerinnen sehr unglücklich darüber waren, dass sie keine wirtschaftliche Unterstützung für ihre Teilnahme am Turnier erhalten hatten oder erhalten würden. Und die haben es ja quasi noch gut, weil die aus... Also das Spiel findet in Mexiko statt. Die hatten jetzt nicht den ganzen Wiggle, wenn du irgendwie aus Dänemark dahin fahren musst oder sowas. Und die mexikanische Mannschaft hat aber gesagt, uns reicht's und haben gedroht, das Finale ausfallen zu lassen und hat gefordert, dass sie 2 Millionen Pesos ausgezahlt bekommen als Mannschaft.
Nice.
Dafür so. Ja, aber das hat nicht geklappt und das Spiel wurde wie geplant ausgetragen. Also ich weiß nicht, wer dann auf wen Druck ausgeübt hat, aber es gab auf jeden Fall schon diese, das will ich sagen, es gab schon diesen Willen und auch dieses Bewusstsein dafür, dass das krass ungerecht ist und die das nicht auf sich beruhen lassen wollten. Und trotzdem hat es irgendwie keinen Erfolg gehabt, also ja.
Aber an wen genau hat sich diese Zahlungsaufforderung gewidmet? An die FIF? Oder wer wäre verantwortlich gewesen, denen ein Gehalt dafür zu zahlen?
Na, also entweder Martini e Rossi, aber die haben sich wahrscheinlich auch gedacht, bei euch piept's wohl. So, wir zahlen euch hier schon, keine Ahnung, diese super Jugendherberge und die pinken Trikots. Reißt euch mal zusammen, Mädels. Nee, oder also vielleicht einfach generell auch so eine Aufmerksamkeit dafür. Es ist ja auch super, dass die Presse darüber berichtet hat, dass den Leuten mal klar wird, hey, die kriegen hier keine super Gehälter, obwohl die hier vielleicht gerade die WM im eigenen Land gewinnen oder auch nicht, wie sich dann gezeigt hat. Denn sie haben dann ja 0-3 gegen Dänemark verloren. Und super spannend. Das Ganze wurde erzielt durch einen Hattrick. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ein Hattrick ist. Also ein Hattrick sind 3 Tore.
Danke, dass du mich... entschuldige, natürlich hätte ich dir erklären können, was ein Hattrick ist. Aber mach du mal weiter. Nein, keine Ahnung.
Also es sind 3 Tore im gleichen Spiel durch die gleiche Spielerin.
Krass.
Und zwar war das Susanne Augustesen, die Dänin, 15 Jahre alt.
What?
Die diesen Hattrick erzielt hat. Und als die dänische Mannschaft dann... zurückkehrte nach Kopenhagen, nach diesem Turnier, wurden sie auch feierlich empfangen und es wurde alles halt total doll gelobt und anerkannt und so. Aber aufgrund des, Zitat, inoffiziellen Charakter des Turniers, Zitat Ende, wird das Spiel bis heute nicht vom dänischen Fußballverband anerkannt. Also die haben einfach mal schnurstracks die WM gewonnen, aber ja, das war jetzt irgendwie inoffiziell, da waren ja nur 110.000 Leute.
Vor allem, als hätte die Männermannschaft von Dänemark schon mal irgendwas irgendwo gewonnen. Tut doch nicht so, seid doch froh, dass ihr eine Profimannschaft habt, die mal einen Titel gewonnen hat und nehmt das an, ihr Trottel.
Ja, so, ich sehe schon, du hast die Augen weit aufgerissen bei der 15-jährigen Susanne Augustesen. Es kommt noch dicker.
Ui.
Es sind super junge Spielerinnen gewesen, richtig krass. Zu den Kadern, also besonders das englische Team war besonders jung. Da gab es zum Beispiel die 13-jährige Lea Caleb und die 14-jährige Jill Sale und auch eine 15-jährige Person, Chris Lockwood. Und die Spielführerin des englischen Teams, also quasi so die Erfahrene, ist das dann ja meistens, das war die 19-jährige Carol Wilson. Und die brauchten ja quasi auch eine Aufsichtsperson, die dann auch betreut. Ich meine, das waren größtenteils Minderjährige. Das war dann quasi der Schiedsrichter, der mitgekommen ist, Pat Dunn, der dann als Betreuer und Trainer mit nach Mexiko gefahren ist. Wow. und überhaupt auf diese jungen Mädchen aufpassen konnte. Also das Maskottchen ist eigentlich so ganz passend dafür, wie jung diese Spielerinnen waren. Unglaublich. Und da gibt es auch noch eine ganz süße Geschichte zu. Vielleicht teilen wir dieses Bild auch noch mal auf dem Social-Media-Kanal oder so, damit ihr euch das angucken könnt. Das ist nämlich sehr niedlich. Also 12 Mitglieder von diesem damals 14-köpfigen englischen Team haben sich im Juni 2019 nochmal alle wiedergesehen und zwar zum ersten Mal alle zusammen seit diesem Turnier. Oh. Und das sind voll die süßen Fotos und Aufnahmen, vor allem diese Gegenüberstellung von diesen ganz jungen Mädchen und dann eben schon ältere Dämchen. Super süß.
Ja gut, die sind jetzt auch alle 60 oder so um den Dreh, oder? Also wenn die
ja
71 irgendwie 13 waren.
Genau.
Dann, ja gut, sind sie 60. Ja, sie sind
ja, so Mitte 60, Anfang 70.
Mas omeno, um es auf Mexikanisch zu sagen.
So, vielleicht noch als kleine Erklärung, wie sind wir überhaupt darauf gekommen oder wie bin ich darauf gekommen, jetzt über diesen Copa 71 so lang und breit zu reden? Denn interessanterweise ist es jetzt nicht so, als wäre der besonders bekannt oder als würden so alte Fußballhasen sagen, ja, daran erinnere ich mich noch, als wäre es gestern gewesen, das hat man in den Geschichtsbüchern. Nee, weil das ist ultra schlecht dokumentiert, also es ist gut dokumentiert, aber sehr schlecht wiedergegeben oder aufbereitet worden. Und tatsächlich ist vor kurzer Zeit ein britischer Dokumentarfilm zu dem Thema rausgekommen, nämlich Copa 71. Und das hast du entdeckt, Britt, und mir geschickt. Und da sieht man nämlich, dass es tatsächlich sehr viel überliefertes Filmmaterial gibt. Und das wurde dann eben super gut zusammengeschnitten. Es behandelt eben so dieses Turnier und die Leitfrage vor allem eben, warum ist eine der am allerbesten besuchten Frauenveranstaltungen aller Zeiten so krass in Vergessenheit geraten? Also wie kann es sein, dass da irgendwie niemand drüber spricht und die wenigsten Leute auch, also wissen, dass es das gibt. Es gab dann so Stimmen von ganz bekannten Fußballerinnen heute, die gesagt haben, ich habe noch niemals davon gehört.
Krass.
Also hätte ich das gewusst so, das hat ja auch was mit Identität und so zu tun, einfach zu wissen, sowas gibt es schon lange und das ist irgendwie schon eine Bewegung, die es halt länger gibt, als irgendwie die FIFA das anerkennen möchte. Also richtig wild. Da gibt es sehr viel Archivmaterial wohl drin in diesem Film und Interviews mit den damaligen Spielerinnen, die sehr lebhaft erzählen, wie das dann eben so abgelaufen ist, wie sie sich vorbereitet haben über diesen drohenden Streik von den mexikanischen Spielerinnen und so weiter. Also da merkt man wohl sehr gut, wie so die Stimmung war. Und wir beide werden uns diesen Film auf jeden Fall angucken. Mitte, Ende Juni kommt er in die deutschen Kinos und dann werden wir euch klein berichten, was wir gelernt haben. Vielleicht noch als kleiner Nachklapp zur FIF, die wir ja schon sehr lieb gewonnen haben jetzt in diesen wenigen Minuten, in denen ich darüber erzählt habe. Die bestand tatsächlich nicht mehr ganz so lang. Die hat sich nämlich schon ein Jahr später, 1972, notgedrungen auflösen müssen. Und zwar hat sich da so langsam abgezeichnet, dass es keine weitere Frauenweltmeisterschaft geben würde. Und zwar deswegen, weil es zu wenig Teilnehmerinnen gab oder zu wenig Leute, die sich da bereit erklärt haben. Und zwar haben die offiziellen nationalen Fußballverbände gedacht, oh, ich will es mir irgendwie nicht verderben mit der UEFA und der FIFA und naja, und dann muss ich mir irgendwie Gedanken machen, ob mein Verein überhaupt noch existieren darf oder spielen darf und so. Und haben dann gesagt, nee, da machen wir lieber nicht mit. Und dadurch war die FIF dann schon ein Jahr später am Ende. Und das, finde ich, zeigt halt auch nochmal so dieses, so einen wichtigen Grund dafür, dass das so unbekannt ist und so wenig erfolgreich gewesen ist vielleicht, dass es so schlecht dann, also du brauchst ja auch eine Kontinuität und so, dass es weitergeht und dass es sich etabliert und so und dass es natürlich auch gefördert wird. Und aber es gab eben diese nachhaltigen Strukturen nicht für Frauenverbände oder Frauenvereine. Also das hat einfach nicht existiert. Und deswegen ist das, glaube ich, so ein Randsport gewesen, so ein Randding, wo man gesagt hat, ja, das hat jetzt einmal gut funktioniert, aber das ist eher eine Einzelerscheinung.
Weißt du denn, weil die FIF ist ja quasi das weibliche Äquivalent zu FIFA. Seit wann die FIFA ist ja die Welt, nee, was ist das, europäische oder weltweite Organisation sozusagen, Dachverband?
Welt, ja, weltweit. Dachverband der
Seit
Welt.
Seit wann die FIFA Frauenfußball quasi aufgenommen hat?
20 Jahre später halt, also lass mich rechnen, Anfang der 90er Jahre.
Seit es die offizielle, also Frauenweltmeisterschaft gab und so, 1990.
Ja.
Krass. Stell dir mal vor, das ist so kurz her. Und warum? Es gibt gar keinen Grund dafür. Das macht mich so böse.
Ja. Ja, mich auch. Aber wie gesagt, also ich finde, in diesem Fall ist es wieder so, es, nicht nur die FIFA ist quasi der Bösewicht, sondern es gibt so ganz viele Copycats, die irgendwie versucht haben, so diesen männlichen Hoheitsstatus nicht aufzugeben und das irgendwie und Frauen sich da nicht reindrängeln zu lassen oder irgendwie sowas. Und da ist eben nicht nur die FIFA schuld, sondern echt viele unterschiedliche Individuen.
Aber auch da ist es ja so, das existiert doch parallel. Es ist doch nicht so, dass Leute, weil sie auf einmal zu Frauenfußball spielen gehen, nicht mehr zu Männerfußball spielen gehen. Im Gegenteil, die gehen halt dann zweimal zu Fußballspielen statt nur zu einem.
Ja.
Also diese Angst vor einer Konkurrenz verstehe ich überhaupt nicht. Das geht nicht in meinen Kopf rein.
So, ihr Lieben, das Spiel ist vorbei.
Schön, dass ihr hier bei unserem kleinen Sommerfest des fröhlichen Ballsports zugehört habt.
Ja, wir freuen uns sehr. Und wir haben auch noch eine Nachricht für euch, nämlich begeben wir uns jetzt in die Saisonpause. Auch wir brauchen mal Physiotherapie.
Ja, oder Psychotherapie. Ihr hört ja, wie wir uns hier immer aufregen. Das muss erstmal verarbeitet werden.
Dafür habt ihr bestimmt Verständnis. Wir melden uns dann im Spätsommer wieder bei euch, wenn es weitergeht mit neuen knackigen Folgen. Und wir freuen uns aber trotzdem auf eure Briefe, auf euer Feedback, auf eure positiven Bewertungen, auf alles, was ihr wollt oder könnt oder wenn ihr es jemandem empfehlen möchtet. Darüber freuen wir uns besonders doll.
Das stimmt. Also genießt den Sommer und bis zu Staffel 3 von Copycats.
Juhu, bis dann.
Miau, ciao.
Ciao.
Das war Copycats. Wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder einschaltet.
Und wenn ihr Feedback zu dieser Folge habt oder vielleicht selber einen Copycat-Fall kennt, über den wir im Podcast mal sprechen sollen, dann schreibt uns eine E-Mail an copycatspodcast@hotmail.com.
Ciao und miau, bis zum nächsten Mal.